NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. April 1925. Die Eröffnung der ersten bis heute erhaltenen Moschee in Deutschland.
Indien in Wilmersdorf.
Titelt vor 90 Jahren, fasziniert die Zeitschrift Berliner Westen.
Das Ganze macht den Eindruck eines Tempels aus dem alten Phönizien. Oder so ähnlich. Das seltsame Haus wird eine Moschee der Berliner Gemeinde, einer hauptsächlich in Indien vertretenen mohammedanischen Sekte.
Gemeint ist die muslimische Gemeinschaft der Ahmadiyya Lahore, die nach dem Ersten Weltkrieg aus Britisch-Indien über London nach Berlin kommt. Die deutsche Hauptstadt gilt als weltoffen und Muslimen gegenüber aufgeschlossen. Nur eine würdige Gebetsstätte fehlt. So wird am 26. April 1925 Deutschlands älteste Moschee in Berlin-Wilmersdorf eröffnet. Der Entwurf des Berliner Architekten K.A. Herrmann ähnelt einer Miniaturausgabe des berühmten Taj Mahal in Indien.
Ganz spontan sage ich nein, wusste ich leider nicht.
Heute, 90 Jahre später, haben selbst alteingesessene Wilmersdorfer keine Ahnung, dass mitten in ihrem Kiez ein kleines architektonisches Juwel steht.
Ich habe jahrelang gewohnt, komme ich immer wieder gerne und ich wusste es trotzdem nicht.
Unweit des Fährbeliner Platzes, mitten in einer ruhigen, gehobenen Villengegend von Berlin-Wilmersdorf liegt es. Das kleine Taj Mahal, flankiert von zwei Minaretten, 32 Meter hoch.
Ich bin General Sektaris von der Gemeinschaft Ahmadiyya Lahore Bewegung und ich lerne Deutsch von Pakistan und ich bin New Imam hier in Berlin.
Seit einem Monat ist Amir Assis der neue Verwalter und Imam der Moschee. Und wo ihm die deutschen Worte noch fehlen, fällt Amir Assis ins Englische.
Ich habe gelernt Arabisch von der Universität Al-Azhar. Ich habe meine Master-Degree gemacht in English Literature.
Zu Hause in Pakistan hat er als Englischlehrer und Imam gearbeitet, hat in den Niederlanden und England gelebt. Er ist stolz, nun Imam der Berliner Moschee zu sein.
Wir waren es, die Moschee erbaut haben. Wir haben eine sehr emotionale Beziehung zu der Moschee, seit unserer Kindheit. Wissen Sie, schon mein Großvater war am Bau beteiligt. Und als kurz vor Fertigstellung das Geld ausging, haben alle Frauen ihren Schmuck gespendet, auch meine Großmutter. In Pakistan hat jeder von der Berliner Moschee gehört.
Everybody knows about the Berliner Moschee.
Ahmadiyya Lahore. Wer sind die Bauherren dieser Moschee, die in Pakistan bekannter ist als in Berlin?
Die Ahmadiyya ist im 19. Jahrhundert in Britisch-Indien entstanden.
So Dr. Thomas Lemmen, Geschäftsführer der Christlich-Islamischen Gesellschaft.
Der Gründer war ein Gelehrter namens Mirza Ghulam Ahmad, der nun einen ganz besonderen Anspruch hatte, nämlich er hat sich als Erneuerer des Islam verstanden, als derjenige, der im 19. Jahrhundert den Muslimen noch einmal erklärt, wie denn der Islam zu seiner Zeit zu leben und zu interpretieren ist.
Als Mirza Ghulam Ahmad 1908 in Lahore stirbt, kommt es wie so oft in der islamischen Geschichte zu Differenzen um die Rolle seiner Person. Die Ahmadiyya spaltet sich in zwei Gruppen.
Die eine, nach dem Ort Lahore benannt, sieht in dem Gründer allein einen beispielhaften Reformer, einen Erneuerer.
Diese Gruppe kommt in den 1920er Jahren nach Berlin.
Die andere Gruppe, nach der Stadt Qadian benannt, sieht in ihm einen, ja schon quasi Propheten, jemand, der gleichsam mit einem Anspruch auftritt, wie ihn eigentlich nur der Prophet vorher haben konnte.
Mitglieder dieser Ahmadiyya Qadian sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg und Frankfurt gekommen. Die Gruppe ist wesentlich größer und unterhält heute Gemeinden im ganzen Land. Die Ahmadiyya Lahore besteht in Deutschland bis heute nur aus einer einzigen Gemeinde, an der Wilmersdorfer Moschee. Die älteste noch existierende Moschee Deutschlands, aber nicht die erste. Die hatte Kaiser Wilhelm II. Schon im Ersten Weltkrieg errichten lassen, für rund 15.000 muslimische Kriegsgefangene aus britischen und französischen Truppen.
Als es nun darum ging, die Gefangenen in Lager zu bringen, hat sich der Kaiser entschlossen, in Wünsdorf bei Berlin ein besonderes Lager für diese Muslime, die die Untertanen für ihn waren, des Sultan-Kalifen, zu schaffen.
So Muhammad Salim Abdullah, Leiter des Islamarchivs in Soest. Der Sultan-Kalif, das ist der Herrscher der Osmanen. Im Ersten Weltkrieg einer der wichtigsten Verbündeten Wilhelms II. Gegen die Alliierten, Briten und Franzosen.
Der Kaiser rechnete ja anders. Die dienen zwar in fremden Heeren, sie sind aber Untertanen des Kalifen. Und der Kalif steht auf deutscher Seite.
So das Kalkül. Das deutsche Kriegsministerium setzt auf die pan-islamische Karte und appelliert an die religiöse Solidarität aller Muslime.
Deswegen hatte dieses Lager auch eine eigene Moschee, die dort gebaut wurde, aus Holz. Eine große Moschee, es war eine wirklich große Moschee. Es wurden die Feiertage eingehalten, im Lager waren eigene Imame, also islamische Geistliche, die dafür sorgen sollten, dass das religiöse Leben normal verlief.
Ziel der ausgeklügelten Kriegsstrategie ist, mithilfe der Kriegsgefangenen die Muslime in den britischen und französischen Kolonien gegen die Alliierten zu instrumentalisieren.
Das ist ja letztlich grandios gescheitert, weil damals die religiöse Identität, also ist ja dann zum Dschihad aufgerufen worden und die sollen alle sich gegen die Engländer erheben. Und diejenigen, die dem gefolgt sind, sind ja sehr wenige gewesen.
So Thomas Lemmen.
Und das ist ja alles grandios gescheitert, weil die Engländer ihrerseits es verstanden haben, über Lawrence von Arabien die nationale Karte zu spielen. Das war viel wichtiger.
Nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 1920er Jahre, leben nach Schätzungen rund 2000 Muslime im Schmelztiegel Berlin.
Ganz bezeichnend ist jetzt, dass die muslimische Gemeinschaft jener Tage eine internationale war.
Darunter ehemalige Kriegsgefangene, die ein Studium in Berlin aufnehmen. Mitglieder des osmanisch-türkischen diplomatischen Korps, Studenten aus Persien, der Türkei, Ägypten und Nordafrika. Und Ahmadiyya Lahoris, die aus Britisch-Indien nach Berlin kommen.
Man sieht das besonders bei dem Gründungsprotokoll der Islamischen Gemeinde, dass dort die Muslime aller Herkunft sich zu einer Gemeinde zusammengeschlossen haben und eben auch deutsche Muslime, die es damals schon gab.
Religiöse Unterschiede, zum Beispiel zwischen Schiiten und Sunniten, spielen in Berlin der 20er Jahre keine Rolle. Und als die Holzmoschee im Lager Wünsdorf wegen Baufälligkeit geschlossen werden muss, wird die Ahmadiyya-Moschee in Wilmersdorf zum Mittelpunkt islamischen Lebens in Berlin. Doch der Friede währt nicht lange. Von Syrien bis Ägypten, wo 1928 die Muslimbruderschaft entsteht, regt sich nationaler Widerstand gegen die Kolonialmächte und greift schließlich auch auf die Muslime in Berlin über.
Es gab in den 20er Jahren politisch motivierte Morde. Einige der führenden Männer dieser Zeit sind in Berlin umgebracht worden, weil sie Widerstandsbewegungen angehörten. Und von daher spielte in den 20er Jahren die Frage der religiösen Zugehörigkeit nicht so sehr die Rolle, sondern mehr die Frage, wie hältst du es mit der Politik?
Die Ahmadiyya-Lahore-Bewegung aber, die sich mit der britischen Kolonialmacht arrangiert hat, meidet politische Debatten. Auch die deutschen Muslime interessieren sich wenig für politische Fragen im Nahen Osten. Die beiden Gruppen gründen daher 1930 die Deutsch-Muslimische Gesellschaft, die sich dem Dialog der Religionen verpflichtet sieht. Auch viele Nicht-Muslime werden dort Mitglieder, Hochschulprofessoren, Islamwissenschaftler und jüdische Gelehrte.
13. April 1937, Reichsleitung der NSDAP. Bei Zusammenkünften der Gesellschaft sollen abfällige Bemerkungen über den Nationalsozialismus und seine Führer gemacht werden. Im Übrigen gehören mehrere Juden zur Gesellschaft. Sie war insbesondere in den Jahren 1933-34 Unterschlupf- und Absteigequartier für Kurfürstendamm-Juden.
Die Berliner Moschee steht fortan unter Beobachtung. Doch im April 1939 heißt es dann in einem Papier der Geheimen Staatspolizei:
Zunächst, unterstrichen, werden Bedenken in staatspolizeilicher Hinsicht gegen diese Vereinigung nicht erhoben.
Denn ähnlich wie Kaiser Wilhelm II. Im Ersten Weltkrieg verfolgen auch die Nationalsozialisten kriegsstrategische Ziele mit Hilfe der Muslime. Nochmal Thomas Lemmen.
In den 30er Jahren haben dann die Nazis diese nationalistischen Bewegungen in den Heimatländern unterstützt, indem sie die Muslime in Berlin für diese Zwecke instrumentalisiert haben.
Muslimische Wehrmachts- und SS-Divisionen werden eingerichtet. An der Universität Göttingen bildet der bekannte Orientalist Bertolt Spuhler sogar Imame für Wehrmacht und SS aus. Und ab 1941 residiert der Großmufti von Jerusalem als persönlicher Gast Adolf Hitlers in Berlin.
Dort hat dann der Großmufti fromme Vorträge gehalten und seine Propaganda mithilfe der Nazis betrieben.
Gegen die Juden und gegen die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina. Und nicht wenige Muslime lassen sich zum zweiten Mal instrumentalisieren.
Im Ersten Weltkrieg hat man ja sich auf Lawrence von Arabien und die Engländer verlassen, um die Unabhängigkeit von den Osmanen zu gewinnen. Und im Zweiten Weltkrieg waren es nicht wenige, die gedacht haben, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Und das ist damals Adolf Hitler. Die Moschee der Ahmadiyya in Wilmersdorf aber ist um diese Zeit bereits verwaist. Als britische Staatsbürger, Pakistan ist ja damals noch nicht gegründet, haben die Ahmadis Deutschland aus Sicherheitsgründen verlassen. Erst 1945 kehren sie zurück und nehmen mit den wenigen verbliebenen deutschen Muslimen die Gemeindearbeit wieder auf. Unter ihnen der deutsche Muslim Muhammad Aman Hobohm, der 1949 der erste deutsche Imam an der Berliner Moschee wird.
Da ich so ein Fossil bin aus uralter Zeit, habe ich der muslimischen Gemeinde in Deutschland gegenüber gewisse Pflichten.
Erzählt Hobohm in einem seiner letzten Interviews vor seinem Tod im Jahr 2003.
Ich war während des Krieges Soldat oder Matrose, besser gesagt. Ich war im deutschen Auswärtigen Dienst viele Jahre. Ich bin deutscher Muslim. So wie es deutsche Juden gibt, so wie es deutsche Buddhisten gibt, natürlich eben auch viele deutsche Christen verschiedener Provenienz.
Im bunten Spektrum der muslimischen Gemeinschaften in Deutschland führt die Ahmadiyya heute ein Schattendasein. Imam Amir Assis.
Das Problem ist, dass in Pakistan unsere Gemeinschaft und die Ahmadiyya Qadian zu Nicht-Muslimen erklärt wurden.
Weil zumindest die Qadian-Gruppe der Ahmadiyya ihren Gründer Ghulam Ahmad wie einen weiteren Propheten verehrt. Doch es trifft beide Ahmadiyya-Gruppen, auch die Lahoris, wie ein Paukenschlag, als das pakistanische Parlament sie 1974 aus der Weltmuslimgemeinschaft ausschließt.
In Pakistan wurden Gesetze gegen die Ahmadis erlassen. Wir dürfen keinerlei islamische Terminologie verwenden. Sagen wir zum Beispiel, Assalamu alaikum, können wir 3,5 Jahre Gefängnis dafür erhalten. Das Gleiche, wenn ich das Wort Koran benutze. Wir dürfen nicht sagen, wir gehen in die Moschee. In Pakistan müssen wir sagen, wir gehen zu einer Anbetungsstätte.
Die einzige Gemeinde der Ahmadiyya Lahore in Deutschland ist noch heute nur die Gemeinde der Berliner Moschee. Die Gruppe ist sehr klein, doch sie sind stolz darauf, die Bauherren der ältesten Moschee Deutschlands zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die Eröffnung der ersten bis heute erhaltenen Moschee in Deutschland am 26. April 1925. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.